Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Wow, heute geht es um die 300. Podcast-Folge. Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast geholt. Der war schon mal bei mir, nämlich Boris Grundl. Es geht um das Update für dein Betriebssystem, Leadership, Verantwortung und persönliches Wachstum. Und im Mittelpunkt steht die Frage, was zeitgemäße Führung heute wirklich braucht. Boris spricht über Verantwortung, über Wahrhaftigkeit und persönliches Wachstum und darüber, warum moderne Führungsmethoden auf einem veralteten Betriebssystem schlichtweg scheitern können. Es geht um mentale Stärke, den Mut zur Selbsterkenntnis und die Fähigkeit, auch dann zu handeln, wenn Motivation dazu fehlt. Außerdem diskutieren wir, wie Führungskräfte Vertrauen klug gestalten können. Wir diskutieren, warum Klarheit wichtiger sein kann als Harmonie und welche Verantwortung wir im Umgang mit künstlicher Intelligenz tragen. Denn wer sein Denken vollständig abgibt, naja, der verliert nicht nur Orientierung, sondern auch Gestaltungskraft.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ja, wieder einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir haben heute ein besonderes Jubiläum. Das ist die 300. Podcast-Folge und ich freue mich riesig, weil wir bei der 300. Folge jetzt auf das Grundthema gehen. Der Podcast heißt ja Erfolg braucht Verantwortung. Und wen könnte ich als besseren, idealeren Gast haben zum Thema Verantwortung als den lieben Boris Grundl? Herzlich willkommen.
Lieber Udo, vielen Dank für die erneute Einladung und ich freue mich auf den Austausch und auf dieses leichte Wort Verantwortung.
Das Wort ist leicht, aber vielen fällt es so schwer. Besonders denen, die an und für sich Verantwortung übernehmen sollten in Politik, in Führungsaufgaben, in Unternehmen und so. Es ist ja schon ein bisschen weiter zurück. 2021 haben wir gesprochen miteinander. Sag doch mal kurz, was hat sich für dich seit 2021 verändert, ergeben im Bereich Verantwortung und Leadership?
Also ich mach's mal inhaltlich und dann eher, was das Bewusstsein angeht. Also was klar geworden ist beim Thema Verantwortung, wir haben da ein extremes 0-1-Denken. Also über jemand übernimmt Verantwortung oder nicht. Ne? Die Politiker tun's oder tun's nicht. Und das Interessante ist, die Politiker oder unterschiedliche Politiker übernehmen Verantwortung, aber eben bestimmte Arten von Verantwortung. Mit einem unterschiedlichen Bewusstsein. Und dann differenzieren wir, sind wir nicht mehr bei 0 oder 1, sondern dann sind wir bei einer Entwicklung. Also wie weit entwickelt ist das Verantwortungsbewusstsein? Was auch noch interessant ist, ist das Thema zwischen zu viel und zu wenig Verantwortung übernehmen. Wir haben eben Menschen mit bestimmten Biografien, die Tendenz haben, dann zu viel Verantwortung zu übernehmen. Und da reden wir heute bei den Top-Performern schon bei 75%, die eigentlich einen Schmerz aus der Kindheit mit Überleisten kompensieren, also zu viel, und deswegen auch nicht Menschen entwickeln, weil wenn sie die entwickeln würden, würden sie nicht so viel Verantwortung übernehmen müssen, also ihre eigene Daseinsberechtigung rechtfertigen, indem sie ihr Umfeld kleiner lassen. Also ist ein bisschen tricky, da sind wir auch ganz gut dahinter gekommen. Und dieses zu wenig Verantwortung übernehmen, dieses Fordern, wir haben halt so ein bisschen sag ich mal, Verweichlichung in der Gesellschaft. Da gibt's den Klassiker, schwierige Zeiten machen starke Menschen machen gute Zeiten, gute Menschen machen schwache Menschen machen schwierige Zeiten. Und wir haben gerade so, schwache Menschen machen schwierige Zeiten. Also sind dann die kernigen Leute, die, sagen wir so, vor einer Weile war es noch ein bisschen Grundl, du bist zu tough, zu klar, zu was weiß ich. Und inzwischen merkt man eine Umorientierung, dass diese Klarheit und auch diese Konfrontation mit dem wirklich Notwendigen, dass die eine Renaissance erlebt. Also früher war es eher so ein bisschen Puderbeutel, Motivation, Chaka, Hurra, gute Gefühle. Und das hat sich verändert. Und was anders geworden ist auf der mentalen Ebene beim Thema Leadership, also früher ging es eher darum, wie fummel ich beim anderen im Kopf rum, ohne dass andere mitkriegen. Also so ein bisschen so durch Rhetorik oder wie auch immer, was kann ich machen, dass andere meine Idee umsetzen, denken, sei ihre eigene. Also ein bisschen manipulative. Und heute wissen wir, dass wir eher das Bewusstsein von Menschen führen. Also die Wahrnehmung, also deren Haltung, deren geistigen Einstellung, die zur Wahrnehmung führt. Also mal früher haben wir Menschen geführt, heute das Bewusstsein von Menschen. Das hat sich doch sehr geändert.
Das sehen wir in Social Media. Wie viel wird mit Social Media manipuliert? Das heißt genau das, was du sagst. Wir wollen Menschen führen in ihrer Meinung oder ähnliches. Und es geht manchmal so schnell, da kommt ein Post und dann kommt eine Gegenrede und dann baut sich das auf. Und ich stelle immer wieder fest, meine Güte, kann man nicht ordentlich miteinander umgehen? Aber das ist einfach so, dass wir immer wilder werden im Umgang miteinander. Und ich glaube, gerade bei Führungskräften ist das sehr wichtig, da mal ein bisschen runterzukommen und auf den Menschen zuzugehen und nicht auf die Meinung des Menschen. Das finde ich, da muss ich etwas tun.
Ja, das ist ein guter Punkt. Person, also Bote oder Botschaft.
Ja, ja.
Bote oder Botschaft. Die Differenzierung, wenn mir die Botschaft nicht gefällt, zerstöre ich den Boten. Was ja Quatsch ist.
War im Mittelalter aber gang und gäbe.
Eigentlich normal.
Eigentlich normal.
Nur ein Reizwort. Ein Reizwort.
Ja, ja, ja.
Donald Trump. Kann ich jetzt noch Bote und Botschaft unterscheiden?
Doch,
oder
natürlich.
Bin ich im Boten
gefallen? Das ist ein Reizwort. Es ist ein Reizwort, genau wie Gegenseite Putin, wie auch immer sie alle heißen mögen. Es ist ein Reizwort und sofort baut sich etwas auf. Ja, aber ich muss ja zu seiner Ehrenrettung sagen, der konnte ja gar nicht anders. Er ist ja so sozialisiert worden. Ich habe ja ein Buch mit über ihn geschrieben. Der konnte gar nicht anders. Und so ist es. Wir werden ja vielseitig von unserer Kindheit, von unserer Erziehung geprägt. Er musste immer Leistung bringen. Und er hat früh gelernt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Also musste er lernen zu lügen. Er musste lernen vorzugeben, dass er etwas kann, was er nicht konnte. Und das hat sich natürlich durch die ganze Historie durchgezogen.
Also haben wir da den Imposter Nummer 1.
Du sagst ja, also Führungskräfte, die müssen nach außen immer häufiger und immer leistungsfähiger werden, während es bei ihnen innen immer enger wird. Ist das so? Was bedeutet das? Was will mir das sagen?
Also wir haben eine Überidealisierung von Führungskräften. Die werden jetzt praktisch gezwungen, die Obergutmenschen zu werden. Und das ist einfach ein Problem. Mhm. Weil die mentale Verwirrung, die innerhalb eines Geistes entstehen kann, ist enorm. Ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen. Stell dir Folgendes vor, du willst ein guter Mensch sein. Das wollen wir irgendwie alles. Ne? Ist ja okay. Und dann lernst du ja auch irgendwann mal, liest Bücher und so weiter, dann kommt dieses Positive, also immer nur positiv, wie auch immer. Und das stimmt ja auch. Wir haben ja verschiedene Themen, die in uns hochkommen. Und dann gucken wir auf die energetischen, die uns Energie geben, die positiv, die schön sind und wie auch immer. Und wir schauen aber die anderen, die negativen, die dunklen gar nicht mehr an, weil die dürfen wir ja nicht haben, weil wir ein guter Mensch sind. Und jetzt passiert unbewusst so eine Spirale in uns, dass wir das Negative, Destruktive, was wir alle haben, wegdrücken und das andere immer hochziehen. Und die Problematik, die wir dann haben mit dieser Energie, denken wir, dass wir Menschen anstecken, anzünden, entwickeln, motivieren müssen. Und da kommen zwei Faktoren, die inzwischen von der Wissenschaft sehr gut aufgebaut worden sind. Einmal, dass dieses Wegdrücken der negativen Dinge ins Unterbewusste geht und sich dann praktisch von dort auf andere projiziert. Also ich beschreibe das mal von der Wahrnehmung her. Stell dir vor, du bist ein guter Mensch sein, also friedlich keinen Krieg führen. Das wird dann so schizophren, dass man dann sagt, okay, wenn wir die Bundeswehr abschaffen, also wenn wir keine Armee mehr abschaffen, haben wir keinen Krieg mehr. Oder das ist der Idealismus, der dann entsteht beim guten Menschen. Oder eben, wenn wir die dreckigen Energien wegnehmen, dann bleiben nur noch saubere übrig. Und wenn du das Gedankenmodell einfach weitergehst, das hat sich natürlich auch politisch manifestiert, ist das zum Problem geworden, weil jetzt muss ich ein super Vorzeigemensch sehen, also als Erster kommen, als Letzter gehen, immer gut drauf sein, alle Lösungen haben und so weiter und so fort. Und das ist einfach fast schon surreal, perfektionistisch, und so ist HR auch geworden. Und es ist dann, viele HR-Abteilungen sind dann auch wie Schattenunternehmen innerhalb einer Organisation, die vor allem diese positiven, guten Menschen und die anderen, also praktisch die andere Firma, der Vertrieb und so weiter und so fort, das sind keine so richtig tollen Führungskräfte und nett oder wie auch immer, sondern wir, die Kultur innerhalb AIR ist die richtige. Und das ist eine unglaubliche Problematik entstanden und auch eine Spaltung innerhalb von HR, welche dies blicken und welche, die eigentlich Karrieristen sind und sich darin aufhalten. Das zweite Inhaltliche, was dazu zu sagen ist, wir hatten, glaube ich, Norman Vincent Peale, das war 1950, The Power of Positive Thinking oder irgendwas in die Richtung geschrieben. Ja. Und dort ist es eigentlich angefangen. Immer Zuspruch, immer positiv, immer Energie und so weiter und so fort. Dort ist das Ganze entstanden. Und was gar noch nicht so lange so richtig klar ist, ist ein ganz simpler Gedanke, der enorme Auswirkungen hat. Der ist folgender. Du musst erst motiviert sein und dann kommt die Handlung. Und dann haben wir das gehabt, also Seminare, gut fühlen, positiv und dann kommt die Handlung. Da war immer mal klar, okay, erst wenn ich motiviert bin, handle ich. So, und jetzt gehen wir mal in die Praxis, denken wir einfach mal nach. Ein Autor, der sagt, okay, ich muss erst inspiriert sein, bevor ich schreibe. Oder nimm einfach mal irgendeinen Fußballprofi oder wie auch immer, ich trainiere, wenn ich Lust habe. Also wenn man es mal extrem macht. Und das ist eine Anspruchshaltung geworden. Also ich gehe zur Arbeit. Und dann muss mir einer das erklären und sinnen und wie auch immer und dann arbeite ich. Aber was dahinter steckt, dann die ganze Weiterbildungsindustrie, Milliarden haben gesagt, wir müssen für gute Gefühle sorgen, die Leute sind motiviert und dann leisten sie mehr. So, das Ding ist uns so gegen die Wand gefahren, dass wir alle mental krank werden. Ja, sagen wir mal hochrechnet. Wenn man jetzt runtergeht, ist es eigentlich genau umgekehrt. Du handelst und dann kommt die Motivation. Aufgrund der Ergebnisorientierung, auf die du dich hinlegst.
Und der Erfolg ist klar.
Genau. Mhm. Und dieses zu handeln, obwohl ich nicht motiviert bin, und das ist keine kleine Geschichte. Das fangen wieder wir an zu entdecken, in dem Maße, wo der Schmerz immer größer wird, weil wir haben ja also eine Reduktion der Wirtschaftsleistung in Deutschland, die ist abartig. Wir kriegen das auch gar nicht mit, wie scheiße uns eigentlich das geht. So, jetzt sind noch ein paar Deppen hier geblieben, während andere ins Ausland fliehen und denken, ja gut, wir müssen ja auch noch ein bisschen was machen. Aber ich habe zum Beispiel für mich entschieden, genau das Ding, genau dafür jetzt zu stehen und zu sagen, okay, wie wird man wirklich mental stark? Und schau, beim Fitnessstudio ist es uns klar. Wir gehen hin, der Muskel muss belastet werden und so weiter und es ist anstrengend und dann wächst der Muskel. So, und geistig, mental gilt das Gleiche. Nur da sagen wir, mit guten Gefühlen und abholen und überzeugen und motivieren, lauter Bullshit ist dort entstanden. Aber wir fangen an durch den Schmerz. Schmerz heißt ganz viele mentale Krankheiten. Ja, fangen wir an nachzudenken, irgendwas muss doch gerade falsch laufen. Und ich reduziere es auf gut fühlen, handeln und auf handeln, gut fühlen. Auf das breche ich es runter.
Ah ja. Du sagst ja sinngemäß, für unsere Stärken werden wir respektiert, aber für unsere Schwächen werden wir geliebt. Was macht da die gute Führungskraft aus, die nach außen sicherlich zeigen will, ich kann's, ich bin der Typ, der alles im Griff hat, aber wir werden doch eigentlich wirklich mehr geliebt für das, was uns nicht so hundertprozentig perfekt macht.
Da bin ich wieder beim guten Menschen. Und wenn ich jetzt sage, ich mache einfach die Aussage, sei, werde bitte kein guter Mensch.
Okay.
Er wird jeder erstmal sagen, ja, Moment mal, Herr Gunther, soll ich ein Arschloch werden, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, werde bitte kein guter Mensch. Weil, das habe ich gerade beschrieben, um was es geht. Dann bist du auch einer, erstmal gut fühlen und dann handeln. Werde ein wahrhaftiger Mensch. So, und jetzt ist ja interessant. Okay, er sagt nicht gut, wahrhaftig, was soll das denn? Wahrhaftig heißt, du wirst dir bewusst über das, was in dir ist. Jetzt sind wir bei unserem Lieblingsthema Selbsterkenntnis. Mhm. Also du bist dir bewusst über den Keller und über die Negativität und Destruktivität, die du eigentlich bis jetzt unterdrückt hast und nicht sehen willst. Du gehst in den Keller und räumst auf. Und da stellst du Folgendes fest, dass du in diesem Keller sehr viel zu tun hast und aufräumen kannst und dass dort, das ist das Wichtigste, laut C.G. Jung, dass dort gebundene Lebensenergie steckt in der Transformation der Scheiße, die du im Schädel hast. Ich sag's mal in Kurzform. Wenn dem so wäre, würde es sich lohnen, in den Keller zu gehen und aufzuräumen. Und dann wirst du wahrhaftig. Wenn du wahrhaftig bist, sagst du, das kann ich, das nicht und du hast gar kein Problem. Und auf einmal ist das, wenn du scheinbar schwach wärst oder Schwäche zeigst, keine Schwäche mehr. Während der Mensch, der gut sein will, wenn der Schwäche zeigt, springen die anderen auf ihn drauf. Das heißt, Wahrhaftigkeit ist noch umso schöner, weil du einmal bei dir aufräumst und mehr Energie bekommst und zweitens von den Menschen viel mehr respektiert wirst als der Schlaumeier, der denkt, er kriegt alles in, ist immer perfekt und immer gut drauf und lauter so ein Bullshit, von dem die ganzen Leute wissen, dass es eh nicht stimmt.
Ja, hat gestern ja schon Friedrich Merz gesagt, angesprochen auf seine Schwächen, ich bin ein lernfähiges System. Ich fand diese Aussage bemerkenswert von ihm. Ich bin ein lernfähiges System, okay. Aber darum geht's ja auch, lernfähig zu sein. Und oft machen wir die Fehler in Unternehmen, dass wir glauben, oh, der kann das. Und dass wir zum Beispiel ja Menschen zu Leadern machen, die fachlich gut sind, die aber von Leadership, von Menschenführung gar keine Ahnung haben. Und du hast in deinen aktuellen Impulsen noch mal ein bisschen beschrieben, also die Führungsmethoden hast du mit Apps verglichen und Persönlichkeit der Führungskraft mit dem Betriebssystem. Was will mir das denn sagen? Ich fand den Vergleich sehr interessant, aber was bedeutet das für mich? Wir denken ja schon ein bisschen in Apps, ne, in all diesen Sachen.
Ja. Also ganz pragmatisch ist es, die Systeme, sie sind immer besser geworden. Mhm. Wir haben ja auch, nehmen wir OKRs oder Management by Objectives oder was weiß ich. Wir haben ja auch immer Themen oder Resilienz, New Work, Agilität, name it. Das heißt, da kommen ja Ideen. Die Ideen haben ja eigentlich eine bestimmte mentale Haltung. Also die hätten ein Betriebssystem, dessen es bedarf, damit diese App laufen kann auf dem Betriebssystem. Was machen wir? Wir nehmen diese neuen Dinge, die gut entwickelt sind, strukturiert sind und bügeln sie über altes Denken drüber. Das heißt, wir kommen von einem Denken, dass Intellektualität langt, Kennen langt und dann würden wir es auch schon können. Und das ist eben nicht so. Und deswegen, um dieses Bild zu befeuern, die Apps sind also die Veränderungen, die Systeme, die Strukturen oder wie auch immer, die wir alle haben. Und dann haben wir das Betriebssystem, auf dem die Apps laufen. Und so, wenn die Apps jetzt immer besser werden, hochgerüstet, mehr Speicherplatz und so weiter und so fort, dann wissen wir, was mit dem Handy passiert, wenn das Betriebssystem nicht abgedatet wird. Ja, die Apps legen das Betriebssystem lahm. Und das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben ein altes Denken, das wir aufrecht erhalten. Und was wir sehen, ist dieser Kampf, Leben passt sich du mir an. Also mehr oder weniger die Apps sollen sich mir anpassen. Wenn ich so eine Diskussion über KI und Vor- und Nachteile, ich lach nur. Und was jetzt? Also warum sollen wir denn diskutieren? Schau es dir an, guck, was passiert und dann adaptiere und lerne und geh weiter. Über die Diskussion, wie positiv oder negativ Veränderung ist, ja, hast du eine Chance, es aufzuhalten? Nee, also halt die Klappe. Ich finde es immer so interessant, dass wir dann, jemand muss unsere Meinung wissen, brauche ich meine Meinung nicht. Also, heißt das, dass ich mich adaptiere? Heißt, dass ich meine mentalen Fähigkeiten auf ein anderes Niveau bekomme? Das heißt nicht, dass ich mich duckmäusere und Arschkriecher werde, sondern dass ich mich ganz schnell geistig adaptieren kann an die Veränderungsprozesse. Und natürlich kennen wir alle Sprüche, ne? Veränderung, du kannst niemals in den gleichen Fluss zweimal gehen und so weiter. Also wir gehen sie hoch und runter. Aber wenn du dann einfach mal selber sagst, okay, wann habe ich mich das letzte Mal so richtig erneuert? Wo habe ich früher so gedacht, heute so gedacht? Heute sagt man, wenn du in einem bestimmten Kontext dein Denken nicht wirklich innerhalb eines Jahres komplett geändert hast, so auf die Art, ich bin ganz der Alte, ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Begräbnis.
Ja.
Bedeutet, dass wir uns permanent eigentlich auch selber neu erfinden. Nehmen wir mal KI. Und wenn ich KI verstehe als eine kognitive Erweiterung meiner selbst, also wenn ich das als KI ist eine Identität, ist ein Identitätswandel in uns. Und wenn ich das anerkenne und mache, wir müssen es wahrscheinlich beruflich sowieso machen, also ich muss da auch First Mover sein, dann merken wir dann wieder auf einmal, mit welcher Schnelligkeit ich jetzt gerade momentan durch diese Auseinandersetzung mit KI ein eigenes Wissen sich so radikal schnell in einem Tempo weiterentwickeln. Jetzt bin ich 60. Und wenn ich mich manchmal mit 55 erlebe, denke ich, habe ich schon manchmal das Gefühl, das war aber schon ein ganz schön alter Mann. Und wenn ich heute ins Spiegel gucke, denke ich, Mensch, du bist ja ein junges Sackgesicht. Ne? So auf die Art, ich fange erst gerade an. Und da muss ich dir ehrlich sagen, dieser Anfängergeist, der mich zwingt, durch das, dass ich mich damit auseinandersetze, was der mit mir macht, den feiere ich. Das könnte man sagen, ja, du machst ja auch Kohle und hier und da und bist da voll, blablabla. Ich glaube, die Freude, gezwungen zu werden, mich geistig zu erneuern und frisch zu werden, ja, das ist das Schönste.
Ich finde das auch so geil, wenn ich das mal sagen darf. Genau die Chancen, die wir dadurch haben. Ja, ich weiß nicht, wie du sie siehst. Ich sehe aber allerdings eine große Gefahr in Bezug auf Verantwortung. Ich bemerke also junge Generationen, die sagen, kleines Beispiel, nee, schreiben muss ich nicht mehr, ich kann sprechen, ich diktiere. Das heißt, die Verantwortung für Wissen geben Teile der Generation ab. So, nee, da brauche ich mich nicht immer drum kümmern, das macht alles KI für mich. Das heißt also, Verantwortung, die uns eigentlich weiterbringt in unserer künftigen Entwicklung, geben wir ab an KI. So, das heißt also, das Wissen wird auf relativ wenige Experten transformiert, die machen können mit dem, was du... Wie siehst du das, diese Gefahr, dass wir einfach bequem werden, dass wir faul werden, nicht mehr nachdenken, KI macht das für uns, wa? Ich brauche keine Mail mehr formulieren, das macht die alles für mich. Da sehe ich
ja, es stimmt, je nach Bewusstseinszustand eigentlich relativ simpel. Stell dir vor, du nutzt ein Navigationssystem. Ja, gibst irgendwas ein und sagst, jetzt bringt mich das Ding dahin. Und auf einmal fährst du, soll ja vorgekommen sein, in irgendeinen Kanal, irgendwo rein ins Wasser. Hm. Und sagst dann, ja, das Navigationssystem hat mich dahin geführt. Und dann haben wir eben diese Leute, die das komplett abgeben. Oder diese Leute, die beim Gebrauch mit dem Navigationssystem sogar immer noch besser werden. Also, ich war ja 2 Jahre in der Bundeswehr Fallschirmjäger und musste natürlich Karten lesen, machen, tun und außen navigieren. Und da habe ich das irgendwie so trainiert bekommen, auch bei Helikopterflügen oder wie auch immer, dass du die Karte mitdrehst und die irgendwie ständig in deinem Kopf ist. Mhm. Und dann, seit es eben Auto-Navigationssysteme gibt, ich höre auch nicht auf mitzudenken, habe ich das Gefühl, dass diese Karte immer noch besser geworden ist. Mhm. Also bin ich jemand, der durch das Navigationssystem im Auto noch bessere Orientierung bekommen hat als vorher. Und ich glaube, es ist die Antwort, wo ich jetzt hin will mit den 2 Beispielen, ist ja natürlich sofort klar, jetzt gehe ich zu KI und dann gibt es derjenige, der es abgibt und der andere, der weiter mitdenkt. Und was eben bleibt, du bleibst in der KI-Zeit, wenn du es denn willst, Architekt. Das heißt, du setzt das Wissen zusammen und damit wird's Bewusstsein. Wenn du das bleibst, profitierst du. Wenn du dein Hirn abgibst, dann fährst du in den Graben irgendwann. Die Thematik ist eben die. Schau, Denken ist das Anstrengendste, was es gibt, deswegen machen es die wenigsten. Sich hinzusetzen und zu schreiben, ein ganzes Buch zu schreiben, selbst zu schreiben, nicht die KI schreiben, selber durchdenken, das ist wahnsinnig anstrengend. Aber es ist genauso, wenn du sagst, ja, dann lasse ich einen anderen ins Fitnessstudio gehen. Dann geht der andere ins Fitnessstudio, aber nicht du. Es ist hochgefährlich, das Denken jetzt aufzugeben oder sich nicht mental anzustrengen, um klar und sauber und tief denken zu können, weil man denkt, jemand anders übernimmt es. Und da möchte ich jetzt wirklich alle, die jetzt gerade zuschauen, wirklich ins Gewissen reden. Nicht denken, man könnte schon selbstständig und frei denken, das einfach mal in Frage stellen. Und dann sich geistig wirklich so viel jeden Tag anstrengen, dass man wie in einem mentalen Fitnessstudio daran wächst. Und das können wir niemandem abgeben, das ist unsere eigene Verantwortung.
Das fällt uns ja so schwer. Also das heißt, wenn wir gewisse Routinen erarbeitet haben, dann braucht es ja sehr lange, bis wir diese Routinen bei uns festgesetzt haben. So 30 Tage sagt man manchmal so. So, und das ist die große Herausforderung, die ich sehe bei KI. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Jeden Tag könntest du Stunden um Stunden vor dem Bildschirm zubringen und sagen, ach, ChatGPT 5.6 ist neu raus, die haben jetzt dieses rausgebracht. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir gar nicht mehr so recht hinterherkommen mit den Informationen, die ja so wirklich relevant sind und einschneidend sind, sodass wir vielleicht manchmal sogar verzweifeln und sagen, oh Gott, wie soll ich das denn alles schaffen?
Welche Möglichkeit? Absolut berechtigt. Die Heilung ist hier immer Ergebnisorientierung. Weil wenn ich das mache, wofür mache ich's? Also, ich bringe dir mal ein Beispiel. Ich bin ja ein self-made man. Ich habe zwar studiert und so weiter und klar, ich habe 12 Bücher geschrieben und so. Da kriegt man dann irgendwann mal auch so einen Stempel, okay, irgendwas muss auch können.
Ja,
Könnte das aber bestätigen. Im Endeffekt, wenn du mir eine, also Excel gegeben hast, ich habe das dann mal irgendwann bekommen und dann habe ich mal überlegt und so hin und her und was man damit alles machen kann. Und da kann ich hingehen und kann alles Mögliche mit der Excel-Tabelle machen. Ich bin aber so jemand, wofür brauche ich das? Dann setze ich mich hin, werden die ausgearbeitet und dann baue ich gleich noch hier und dann kann ich dann so vielleicht 2%, 3%, was Excel kann. Nur 90 nicht, aber weil ich weiß, was ich mit der Excel-Tabelle machen will und was nicht. Und die anderen sind mir dann scheißegal. Warum? Weil ich habe ein Ergebnis hinter der Excel-Tabelle. Also es geht nicht nur um Excel an sich. Und so ähnlich sehe ich es auch mit der KI. In dem Moment, wo ich hinter der KI ein ganz klares Ergebnis habe, dann weiß ich auch, wofür mir KI dient, um dorthin zu kommen. Da ist nur die Frage, schneller, weniger schnell, wie schnell und wie auch immer. Und dieses Übergeordnete, wo ich hin will, hilft mir dann in der Orientierung im Umgang mit KI. Ne? Und das ist einfach, ja, finde ich für mich super Orientierung. Downside, also Gegenseite, ist natürlich, dass ich mir manchmal nicht über alle Möglichkeiten so richtig bewusst werde, weil ich denn kein Möglichkeiten-Junkie bin. Was könnte man noch? Weil mich nur interessiert, mein Ziel zu erreichen und wie kann KI mir das helfen. Deswegen bin ich da ein bisschen blindspotted, weil ich da nicht alles mitbekomme. Aber Ergebnisorientierung hilft. Das ist immer, wenn wir weiter hinausdenken als ein bestimmtes Limit. Selbst wir, heute das wissen wir auch, ich Boris Gründel, also mein Ego Boris Gründel, ich will und ich will das und ich will und ich will und ich will, ja, ich will. Und wenn ich mir überlege, okay, wem dient denn der Boris Gründel? Also dient er einer Idee, die größer ist als er selbst? In dem Fall, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Kraft, Wachstum und Größe zu verhelfen, was meine Mission, also mein Sinn ist. Dann ist ganz einfach mein Ego, weil viele sagen, Ego ist schlecht und Ego-Transformation und so weiter. Ich glaube, ihr habt es alle nicht verstanden. Ego ist wunderbar, wenn es im Dienst einer größeren Sache ist. Weil wenn du keine Kraft hast, kannst du es niemandem geben. Also dieses Ego-0-1-Denken ist auch Quatsch. Die Frage ist, wie smart ist dein Ego? Also wenn du dann dein Ich, deine Kraft, deine Ego, wenn du das reinbringst in etwas, was größer ist als du selbst, dann hast du auch schon wieder eine Orientierung. Und das ist immer der Punkt dahinter, der dir jetzt gerade in dem Moment die Orientierung gibt. Und auch wenn du Social Media gehst, ist okay, weißt du wofür. Dann du verläufst dich nicht in diesem Dopamin-Kick-Rausch, wenn du eine Idee dahinter hast. Es ist nicht Social Media macht uns dumm, dass die uns Dopamin, ich merk's doch selber hin und zack, was das macht und woher kommen die guten Gefühle, es kann ja, wenn es auf 3 zählst, kriegst du es mit. Bin ich Chef oder ist das Ding Chef?
Eine große Idee, die du hast, die das Große ist, dein Wissen zu vermitteln an andere. Deswegen hast du zum Beispiel Newsletter. Da sind so viele interessante Informationen dabei, da kann man stundenlang da reingucken. Also zum Beispiel, was hattest du neulich, deine Tit-for-Tat-Strategie Führung. Und sagt Tit for Tat, wir kennen das, ne?
Spieltheorie.
Super
theoretisch ausgearbeitet.
Ich merke schon, das triggert dich. Erzähl mal was darüber. Was hat es mit diesem Tit for Tat als praxistaugliches Führungsinstrument auf sich?
Also ich habe die Spieltheorie jetzt irgendwie immer mehr auf den Schirm bekommen. Und der Professor Rieck, da hat er auch wirklich einen tollen YouTube-Kanal, finde ich echt klasse, wie er das macht. Und als alternativen Medien und so weiter und so fort. Und diese Tit-for-Tat ist eigentlich relativ einfach. Du gehst also mit einem Vertrauensvorsprung rein und verhältst dich erstmal so wie alle anderen. Also wenn jemand zum Beispiel vertrauensvoll ist, bist du auch vertrauensvoll und so weiter. Und da kommt ja irgendwann mal kommt der Misstrauen. Also wir hatten jetzt kürzlich Besprechungen mit einer Mitarbeiterin, das bleibt aber noch unter uns, weil wir verändern gerade was in der Firma, Geschäftsführung wechselt und so weiter. Und die dann auf einmal natürlich nichts Besseres als bei jemandem anderen, du, sag's aber nur unter uns, ne? Und da geht die Scheiße los. So, und dann hast du ja einen Vertrauensmissbrauch. Und dann gehst du auch sofort hin und klärst das. Sofort nicht auflaufen lassen, wie auch immer. Also Vertrauen, sofort Misstrauen. Und danach wieder Vertrauen. Und das ist einfach wunderbar, weil du bekommst dann so ein, wir nennen es kluges Vertrauen, das ist ein mentaler Zustand, 2/3 Vertrauen, 1/3 Misstrauen zur gleichen Zeit, wo der Verstand sagt, geht nicht. Entweder Vertrauen oder Missbrauen, 0/1. Bewusstsein kann gleichzeitig, ich kann gleichzeitig dir zu 2/3 Vertrauen offen sein und 1/3 Moment mal, immer mitdenken, Moment mal, kann das sein? Das geht ja parallel. Und das Misstrauen hält mich da wach, aber es macht mich nicht misstrauisch, weil ich nicht zu 2/3 misstrauisch bin. Und dieses Tit for Tat ist einfach eine ganz simple, Ableitung aus der Spieltheorie. Ich habe da noch ein paar andere, die wirklich wunderbar sind. Und die möchte ich einfach als Idee eben auch in Führung ins Denken über Führung mit reinbringen. Und es freut mich, dass dir aufgefallen ist. Und wir haben schon viele tolle Zuschriften bekommen. Ich drehe jetzt auch, der YouTube-Kanal wird bei uns hoch, zweimal die Woche, neu, mindestens 20, 30 Minuten Content, nur Content. Gebt da richtig Gas, gebt auch richtig viel Geld aus. Aber auch das, die zwei Dinge, weil ich einfach so Spaß habe an dem Creation, am Teilen, am Sharen. Und das andere ist eben aber auch, ich hoffe natürlich auch unseren Avatar, unsere Zielgruppe anzusprechen. Und die ist elitär. Die sind anspruchsvoll. Und man kann eben auch in den sozialen Medien halt irgendeinen Mist machen oder man kann was High-Level machen und man findet dann seine Leute. Und wenn ich dann nur ein paar hundert habe oder ein paar tausend, aber von den Denkern eben, die ich auch will, dann ist es toll, das zu machen. Und deswegen ist auch die Spieltheorie gerade momentan wieder einfach so eine neue Denkhilfe. Da gibt es zum Beispiel Nullsummenspiel und positiv Nullsummenspiel. Und wenn du es tief durchdenkst, kannst du damit ein Riesenproblem in unserer ganzen Gesellschaft an einem Denkprinzip in der Tiefe durchdringen. Das ist faszinierend.
Sehr spannend, sehr spannend. Also ich merke schon, wir könnten stundenlang miteinander reden, müssen wir überlegen, ob wir das nicht in irgendeiner Form mal fortsetzen. Aber ich möchte noch auf eins zurückkommen, jetzt kriege ich die Kurve nicht ganz. Wir haben im Vorgespräch über das Bärenfell gesprochen, das fand ich super, diese okay. Idee. Sag doch mal, das Verteilen des Bärenfells. Ich komme jetzt nicht mehr ganz drauf, was war der Ausgangspunkt dazu, aber ich fand es so spannend.
Ja, wir waren, also geht immer um Denken und oder Denken, Fühlen, Wahrnehmen, das ist ja die Grundlage. Und die bildet sich dann aber auch in politischen Systemen oder in Firmenkulturen oder wie auch immer. Und wenn du da mit Leuten redest und sagst, ja, es geht eigentlich alles nur um Wahrnehmung, dann gucken die dich einfach mal blöd an. Ja, wie was ja. Wahrnehmung. Und wenn man sich ein bisschen weiterentwickelt, und es ist interessant, was ich wahrnehme, wie ich wahrnehme, warum ich wahrnehme, woher kommt meine Wahrnehmung und so weiter und inwiefern kann ich die steuern. Und dann sind wir eben ins politische Gespräch gekommen. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt zwei politische Strömungen im Kern. Die einen sind die, die das Bärenfell reinholen wollen. Also, dass genügend Bärenfell da ist. Und was muss das Dorf, was müssen die Leute, was müssen die alle unternehmen, damit genug Bärenfell reinkommt, symbolisch, damit's richtig läuft. Das ist eine Energie, eine Kraft. Und dann gibt's die zweite Kraft, die sind die, die sagen, jetzt muss das Bärenfell aber auch gerecht verteilt werden. So, es ist natürlich lächerlich, das habe ich aber auch schon selber erlebt, wenn wir in dem Dorf über ein zu verteilendes Bärenfell reden, das gar nicht da ist. Weil kein Bärenfell da ist, dann wird's lächerlich. Aber genauso wichtig ist, wenn viel Bärenfell da ist, zu überlegen, ja, wie verteilt man's dann? Und wenn man jetzt ein bisschen aufpasst, können wir da politisch Richtungen anknüpfen.
Oh ja.
Die Tendenz, Bärenfell reinholen, ist vielleicht ein bisschen eher rechtskonservativer. Und Bärenfell verteilen, ein bisschen links, mehr linksgerichtet. Und die These, mit der wir aufgehört haben, vorher war, es ist ganz einfach, ist kein Bärenfell da, geht man in die Richtung zu wählen und Bärenfell reinzuholen, ist Bärenfell da. Dann geht's eher in die linke Richtung. Und ich sag's mal so, wir hatten Bärenfell und hatten jetzt Verteilungskämpfe und momentan geht's darum, dass wir merken, wir haben kein Bärenfell mehr. Deswegen haben wir eine politische Veränderung und mir gefallen klare, tiefe Denksysteme, um zu verstehen, was gerade los ist, weil ich will mich nicht in Einzeldingen aufhüllen, AfD oder sonst, sondern wirklich jenseits von diesen Strömen Gesamtzusammenhänge zu verstehen, das ist einfach ist meine Berufung.
Ja, es ist einfach so, ich wünsche mir mehr Menschen, die nicht lamentieren, sondern die handeln und sagen, wie ziehen wir den Karren jetzt aus dem Dreck? Also jede Meldung, die reinkommt, oh Gottes Willen, VW will 100.000 Stellen, will Werke schließen oder ähnliches. Ja, was passiert als erstes? das geht gar nicht, wir lamentieren, aber niemand argumentiert lösungsorientiert und sagt, okay, wenn der Karren jetzt da im Dreck ist, welche Alternativen können wir denn? Wir müssen nicht immer Autos bauen. Ich sage das jetzt einmal nur so profan, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe, aber was können wir denn noch machen? Was können wir, ich sage das immer Unternehmen, mit denen ich spreche, sage, ja, die Umsätze sind zurückgegangen. Ich sage, ja, aber ihr habt doch fantastische Mitarbeiter. Ja, wir haben gute Mitarbeiter. Und das Potenzial liegt doch in den Mitarbeitern, im Know-how der Mitarbeiter. Das ist oft so schwierig, ist auch eine Sache der KI, wie strukturiere ich das ganze Wissen, dass es für alle verfügbar ist und nicht, dass ich sofort darauf zugreifen kann. Ich sage, aber überleg doch mal, was du mit dem Potenzial dieser Mitarbeiter machen kannst. Ein gutes Beispiel für mich ist in der Corona-Zeit jemand, den ich doch sehr gern mache, weil das Thema Verantwortung bei ihm auch an erster Stelle ist, Wolfgang Krupp. Das war so Trigema, oh Gottes Willen, alle Geschäfte sind zu, was kann man tun? Hat Wolfgang Krupp gesagt, wo ist denn jetzt der Engpass? Was können wir? Was ist unsere Kernkompetenz? Wir können Stoffe nähen. Und dann kam er auf die Idee, lass uns doch Masken nähen. Dann haben die Masken genäht, also das, was jetzt dringend gebraucht wurde, lösungsorientiert, Verantwortung übernehmen und lösungsorientiert handeln. Und das ist das, was ich im Moment im aktuellen Diskurs vermittle. Da wird nur gegeneinander und dieses und jenes und wir sollten das tun. Aber das Bärenfell wird nicht aufgebaut. Das ist ein Bild, das für Vegetarier ohnehin sehr schwierig ist, wenn ich mal so sagen darf, ne? Mit dem Bärenfell, meinetwegen ist ein Erbsenfell oder was auch immer. Aber ich glaube, wir sollten mehr Gehirnschweiß darauf aufwenden, wie wir neue Konzepte, wie wir zukunftsfähig bleiben können, als zu lamentieren, dass wir es nicht sind.
Die Vorlage, die du mir gerade gibst, danke dafür, ist eine weitere Denkfalle. Jetzt kommen wir zu dem, was ich schon erwähnt habe, aber ich glaube, es ist erwähnenswert. Es ist Nullsummendenken und Positivsummendenken. Das wird sehr schnell klar. Wir sind ja erzogen worden, einer gewinnt, einer verliert. Auf dem Fußballfeld, der gewinnt, der verliert. Das heißt, ganz simpel, wenn irgendwo mehr ist, muss es irgendwo fehlen. Beispiel, wir haben so und so viele Arbeitsplätze weg. Oh je, wo gehen die hin? Ne? Dass aber andere neue Möglichkeiten entstehen, die vielleicht wieder mehr Arbeitsplätze entstehen lassen, das ist Positivsummendenken. Beispiel, einer wird reich, oh, der muss es im Armen weggenommen haben. Beispiel, einem geht's gut, dafür muss vielleicht einem schlecht gehen. Also du hast dieses Denken, das du da natürlich berechtigterweise anklagst, in einer ganz einfachen Denkfalle, dass das, wenn es dort ist, geht's da weg. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer armer. Und dann nicht nur zu überlegen, dort fallen Arbeitsplätze weg, dann überlegst du natürlich sofort, ein Wolfgang Krupp sofort, okay, I got it. Wo könnte denn mehr entstehen? Also das ist dann das Positivsummenspiel. Beispiel. Innovation. Innovation ist der Klassiker. Da wird was innoviert und dann entsteht etwas, was vorher noch gar nicht da war. Und es wird mehr. Jetzt zeige ich dir mal, was ein Nullsummendenken in einer Organisation habe ich selber erlebt. Ich habe mich immer gefragt, ich habe ja für Unternehmer erstmal gearbeitet, ich war 10 Jahre angestellt, warum ich mich gefreut habe, wenn mein Unternehmer viel Geld verdient hat. Die haben es mir auch immer erzählt, irgendwie scheine ich damit klarzukommen. Und ich fand es immer super. Während andere dann hören, oh, der verdient so viel, dann hab's ja ich nicht. Das ist Nullsummendenken. Also wenn der Chef das hat, habe ich es nicht. Wäre es nicht beim Chef, hätte ich es nicht. Weil ich denke, wenn der Chef mehr hat, habe ich mehr. Verstehst du das? Und ein bestehender Kuchen muss verteilt werden, ist Nullsummendenken. Oder wir können es irgendwie größer machen. Und dann kommen die Leute und sagen, du bist ein unverbesserlicher Optimist. Nein, stimmt nicht. Aber ich habe so oft gesehen, ich bin ja selber zu 90% gelähmt und 10% nicht. Und ich weiß ja, was die 10%, ja, was die ausmachen können, und die 90% Lähmung gehen ja nicht weg. Also es ist ja keine Sozialromantik. Und ich habe das so abartig erlebt. Ich war ja mal auch Sozialhilfeempfänger, ne? Und heute muss ich nicht mehr arbeiten. Und bin auch noch zu 90% gelähmt. Und ich weiß inzwischen, es sind natürlich ein paar Prinzipien, aber das eine, wie macht man mehr aus dem, was da ist? Das ist ja Positivsummen. Also wie vergrößere ich den Kuchen? Und wenn du das mal durchdenkst, die Menschen und auch Neid. Neid ist ja, der hat's, weil es der hat, hab ich's nicht. Weil's ja bescheuert ist. Wenn's der hat, ja, kann ich's ja auch.
Genau.
Und du musst mal überlegen, wie dieses Nullsummendenken, Neid und alle anderen, es gibt, müssen sich mal, ich glaube, Dr. Zittelmann, also bitte.
Ja.
Den Namen nicht mehr gesungen haben.
Doch, der Reinhard Zittelmann, war auch schon bei mir im Podcast, genau.
Super. Der das dann praktisch auch in dem, ich glaube, im letzten Buch oder wie auch immer, dann richtig in der Tiefe erdacht hat. Und auch nochmal der Aufruf hier, bitte geht hin und durchdenkt es und teilt so Denken mit anderen. Die Menschen reduzieren sich geistig und mental durch Nullsummendenken.
Ist einfach so. So, jetzt, wir könnten stundenlang weiter reden, aber ich weiß, die Aufmerksamkeitsschwelle des Zuhörers, die nimmt dramatisch ab.
Du willst doch nicht alle fordern, die jetzt noch.
Ja, also wir werden da nochmal eine Fortsetzung von machen. Aber ich sag mal jetzt im Hinblick auf die 300. Folge, Thema Verantwortung, Leadership. Was würdest du jungen Menschen heute mitgeben von deinen Kerngedanken, 2, 3 Kerngedanken, um dieses persönliche Wachstum zu initiieren, sich nicht hinzusetzen und sagen, naja, mal gucken, was da kommt, Sozialhilfe kriege ich auch, Bürgergeld ist auch geregelt, sondern was tue ich, aufzustehen, steh auf, das ist ja einer deiner Sprüche, aufzustehen und sagen, 2, 3 Punkte, das musst du tun, damit du wirklich in deinem Leben wieder Verantwortung übernimmst und erfolgreich wirst.
Okay, also das Erste ist ganz klar, glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Also da ist der Satz, den manche dann zu mir sagen, auch im nächsten Leben wünsche ich mir das Leben, das ich auf Facebook darstelle.
Gott.
Also hör auf, ich meine, das ist das erste Schütteln, ist werd wach. Ja. Ich habe mit Jungen zu tun, die kommen dann daher mit Selbstvertrauen und so weiter, ich gucke in die Augen, ich weiß, ob ein Mensch lebt oder nicht. Und ich weiß, wenn ein Mensch tot ist und er sagt, er lebt. Und viele sind Zombies. Leben nicht, es tut mir leid. Ich bin nur der Bote, ne? Die Botschaft ist die Botschaft. Da muss man, den kann man den Boten töten. Ja, du lebst aber auch nicht, wie immer. Du lebst nicht. Wenn du nicht lebst, steh auf, wach auf. Die Frage ist, willst du ein Bild für andere abgeben? Ich habe alles im Griff. Hast du wirklich inneren Raum zu leben? Lebst du gerne und bist du glücklich? Ganz einfaches Thema. Je mehr du dich beschwerst, umso unglücklicher bist du. Du triffst Menschen, die sagen dann immer, ja, bist du glücklich? Ja, klar. Das nicht, das scheiße. Oh, du bist da doch unglücklich. Nee, bin ich nicht. Doch. Beschwerde ans Leben heißt, du bist unglücklich. Ja, aber es ist doch wahr. Das habe ich nicht gesagt. Du bist unglücklich und denkst, du sei glücklich und das ist ein Problem. Also gibst du es vor und tust so und hüllst dich immer mehr lau aus. Dir geht immer mehr Energie weg, die Beschwerde wird immer mehr und so weiter. Willkommen in der Hölle. Also das ist das Erste. Lebst du gerne? Lebst du gerne?
Unbedingt.
Bist du da? Okay? Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, was willst du? Nicht, ja, schau, du gehst, wir gehen irgendwo hin, du hast 30 Nudeln. Okay, jetzt kannst du 10 Nudeln nehmen, dann 8 wirst du nie essen und so weiter und so fort. Nimm ein fucking Nudeling und dann gibt's nur diese Nudel. Und lass die anderen 29 stehen. Sag nein. Und indem du loslässt und dich konzentrierst, dann watschelst du einfach mal dahin. Wenn du vorher wissen willst, ob's auch das ist, what the fuck? Just go and move. Und dann, wenn du dann feststellst, oh nicht, dann geh zum nächsten Nudelpackung und dann lauf dahin und lass von allen anderen Nudeln los. So macht man das. Und dann wirst du einen Sinn und eine Tiefe finden. Aber alles mitnehmen wollen. Immer gute Gefühle, ja? Und dann abgeholt und motiviert und, oh ja, keine Kritik, ja? Und jede Kritik wird zur Selbstwertnagelprobe und so weiter und so fort. Jesus Maria. Kein Mensch kann dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst ohne deine Erlaubnis. Kein Mensch. So, das sind dann 2 Dinge, da könnt ihr natürlich noch weitermachen, mache ich jetzt aber bewusst nicht. Das sind die Schüttler, die Rüttler. Und, das sage ich nochmal, Mann, ich liebe die junge Generation, aber jetzt kommt der Satz, sie braucht Führung, obwohl sie sagt, brauche ich nicht. Sie brauchen es.
Absolut. Gehe ich 100% d'accord. Lieber Boris, wow. Ich sag, liebe Hörer, bitte anhalten, zurückspulen, nochmal genießen, nicht verstanden, zurückspulen, nochmal. Du hast so viele wertvolle Sachen gesagt, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und sie wahrnehmen. Es ist unglaublich, welches Wissen du weitergeben kannst aus der Fülle deines Erfahrungsschatzes. Dafür danke ich dir sehr für dieses wunderbare Gespräch, Boris, und ich hoffe, es war nicht das Letzte, was wir mit.
Das werden wir es letztlich machen. Und jetzt mache ich, Achtung, noch Eigenwerbung. YouTube, da könnt ihr euch immer wieder intravenös, ich sag so, ich habe schon die ersten Kommentare, sagt er, dicht wie immer, aber die meinen jetzt dicht inhaltlich. Nicht, dass ich dicht wäre, obwohl ich auch manchmal denke, gewissen Schaden habe ich schon.
Und ja, den brauchen wir doch.
Aber wer, ja, ich habe auch gar keinen Bock auf was anderes. Ich werde mein Kind nicht wegsperren. Das war ich nicht. Nee, wer das will, wirklich YouTube. Wir freuen uns. Wir fangen gerade an. Ich investiere über 250.000 in Produktion von High Content für YouTube.
Super. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Insights, die du uns gegeben hast.
Lieber Udo, danke als erneute Vertrauen und dass du mich auf deine Leute loslässt.
Unbedingt.
Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.